So geht Verlag. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der So geht Show. Heute mit Elmar Weichselbaumer, Gründer und Verlagsleiter des Goldeck Verlags. Und wir starten direkt rein. Schön, dass du da bist. Herzlichen Dank. Die erste Frage ist, ich mache mir einen Amazon KDP-Account, schreibe bei mir draußen an die Butze Verlag und dann bin ich doch fertig mit Verlag spielen, oder?
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
Ja, hallo Markus, schön, danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, mit dir plaudern zu dürfen. Ja, um deine Frage gleich zu beantworten, bin ich dann Verlag, wenn ich bei Amazon was hochlade, würde ich mit Nein beantworten. Das Wort Verlag kommt ja vom Mittelhochdeutschen. Die Gebrüder Grimm haben in ihrem Lexikon Verlegen als das Transportieren von etwas von einem zum anderen Ort definiert, also der Verleger ist einer, der Bücher produziert und dann woanders hin verlegt. Ja. Der alte klassische Duden hat das Wort Verlag eher von der Vorleistung definiert. Der vorlegt, das Geld vorlegt, ist der Vorleger. Aus dem wurde dann der Verlag. Beide Definitionen sind ungefähr 350 Jahre alt und ungefähr zeitgleich entstanden. Wenn wir das heranziehen, dann ist also der Verlag jemand, der entweder Geld vorstreckt oder entweder jemand, der Ware von A nach B verbringt, ja. Und in dem Sinn ist eigentlich ein KDP-Self-Publisher kein Verleger, weil der ja nur sein eigenes Geschriebenes online stellt. Also weder legt er Geld vor, noch verbringt er Ware von A nach B. Also in dem Sinn würde ich sagen, nein.
Ihr sitzt in... Das ist live, sorry Leute. Ihr sitzt in Wien. Wir haben uns eben ganz kurz über das Thema Wiener Schmäh unterhalten, wobei du gesagt hast, nee, was ist da los mit eurem Euder? Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, wunderbar ausgesprochen. Ja, das ist das Lieblingswort der Wiener. In jedem Satz kommt mindestens einmal Euder vor. Es gibt ein ganz fantastisches Video, kann man auf YouTube googeln, da hat eine Schauspielerin versucht, die 50 wichtigsten Bedeutungen von Euder darzustellen, mit Mimik und Gestik. Ist großartig anschauen, ganz, ganz lustig. Und Euder heißt eigentlich alles. Mir geht's gut und tu weiter. Warum ist da vorne eine rote Ampel? Und Mann, wann kommt die Gehaltserhöhung? Muss das Kind immer so frech sein? Und alles ist irgendwie Euder.
Alter. Ja. Okay. Du bist ja auch Geschäftsführer. Was ist die beste Möglichkeit, um als Mitarbeiter von dir gekündigt zu werden? Was muss der tun, damit ich wirklich raus bin bei dir? Womit verspiele ich mir alles, was im Team möglich ist?
Das ist eine gute Frage, ja. Wir sind hier ein sehr frei arbeitender Kulturbetrieb. Wir definieren uns gerne so, dass bei uns hier überhaupt niemand angestellt ist, sondern dass jede für sich eine kleine Unternehmerin ist, die ihren eigenen Bereich hat. Die Leute haben hier wahnsinnig viel Freiheiten. Sie können tun und lassen, was sie wollen, mehr oder weniger. Sie entwickeln eigene Projekte. Viele definieren ihre Jobs auch ständig neu, machen dann immer wieder was anderes, was alles gut ist für uns. Wir haben auch keinerlei Anwesenheiten oder Arbeitszeiten. All das gibt es bei uns nicht. Die Leute kommen und gehen, wie sie wollen. Daher haben wir auch keine Homeoffice-Debatten oder sowas. Das Ganze basiert natürlich auf sehr viel Vertrauen. Also wir müssen uns alle miteinander vertrauen können. Nicht nur mir gegenüber, auch untereinander müssen die Leute einander vertrauen können. Sonst würde das alles hier nicht funktionieren. Und ich glaube, das Schlimmste, was man hier tun kann, ist dieses Vertrauen verspielen. Wenn die Kolleginnen und Kollegen draufkommen, du da... Der ist nicht ehrlich oder das funktioniert so nicht, der verspricht etwas, was er nicht hält, dann wäre das Vertrauen weg und dann wird es nicht mehr klappen.
Was bedeutet Mut für dich?
Mut? Oh, und das fragst du einen Verleger. Jedes Buch herauszubringen ist irgendwo Mut, weil man nie genau weiß, was rauskommt. Mut bedeutet, Angst zu haben und mit dieser Angst etwas Konstruktives zu tun. Das ist für mich Mut.
Wie mutig ist es, als Autor euch ein Exposé zu schicken? Also ich möchte auf die Frage hinaus, warum dauern Exposés immer so furchtbar lange, bis man eine Antwort bekommt? Und stimmt das überhaupt? Vorfrage.
Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist eine reine Zahlenfrage. Studien haben ergeben, dass jährlich im deutschsprachigen Raum 5 Millionen Manuskripte eingereicht werden. 5 Millionen. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass jeder erwachsene Deutsche, Österreicher und Schweizer, alle 10 Jahre ein Manuskript bei einem Verlag einreicht. Also wenn du dich jetzt so umschaust, wie viele Leute jetzt in deinem Umfeld so sind, wenn da jetzt 5 Erwachsene sind, dann haben die jetzt schon einmal in den letzten Jahren 5 Manuskripte irgendwo eingereicht, rein statistisch. Ja. Also es sind wahnsinnig viele Manuskripte. die großen Verlage, die Konzernverlage bekommen tatsächlich diese 5 Millionen, die kriegen die wirklich. Wir sind ein mittelständischer Sachbuchverlag, also ein bisschen nischiger, ein bisschen auch weg vom Schuss. Wir kriegen viel weniger, aber sind trotzdem im sechsstelligen Bereich. Und wenn man sich das jetzt durchdividiert, 250 Arbeitstage, 5 Millionen Manuskripte, dann kann man sich vorstellen, wie viele Manuskripte so Konzernverlage täglich auf den Tisch bekommen. Und dauert das so wahnsinnig lange, bis man das sich einmal durchgewühlt hat. Ich kenne einen großen Verlag, der einen eigenen Büroturm hat, wo meines Wissens, letzter Wissensstand, 150 Lektorinnen nur mit dem eingehenden Manuskript beschäftigt sind. Die tun nichts anderes. Das heißt, Mails aufmachen, reinschauen, zumachen, Mails aufmachen, reinschauen, zumachen. Weil das ein Übergang ist, ja. Und von diesen 5 Millionen wurden im letzten Jahr ungefähr 70.000 veröffentlicht. Das heißt, 4.930.000 Manuskripte haben nicht gepasst. Ja, und das muss man halt rausfiltern.
Warum Sachbücher bei euch?
Oh, das ist das, was wir können. Ja. Also wir kommen beides aus dieser Ecke. Ich war früher bei Bertelsmann, meine Frau kam vom Rechtsverlag und hat Sachbücher gemacht. Und Sachbücher, richtige und Fachbücher wollten wir nicht machen. Und daher haben wir uns für Sachbücher und Ratgeber entschieden. Belletristik lesen wir lieber. Das verlieben wir.
Okay. Du hast gerade schon gesagt, du führst das Unternehmen mit deiner Frau zusammen. Was ist der größte Vorteil, wenn man mit dem Partner zusammenarbeitet?
Also, jetzt muss ich negativ antworten. Bei uns klappt's. Wir haben uns sehr gut arrangiert. Ich glaube, unser Geheimnis war, dass wir vom ersten Moment an unsere Aufgaben ganz, ganz strikt getrennt haben. Meine Frau macht das Programm, ich mache das ganze kaufmännische, geschäftliche, organisatorische. Wir kommen uns fast nie in Quere. Und darum klappt es eigentlich ganz gut. Das ist aber wirklich die Ausnahme. Ich kenne viele Ehepaare als Unternehmer und bei den meisten hat es nicht geklappt. Also ich würde das nicht raten.
Ich schmunzel, weil ich natürlich die andere Frage auch stelle. Was kann deine Frau tun, um dich beständig und zuverlässig auf Puls 180 zu kriegen?
Das ist ganz, ganz leicht. Meine Frau hat immer unfassbar viele kreative Ideen für neue Bücher und wir veröffentlichen halt nur 60, 70 im Jahr oder so. Nicht? Und wenn es nach meiner Frau ginge, würde man 1000 Bücher im Jahr veröffentlichen. Aber das kriege ich organisatorisch nicht hin.
Okay, wenn du die berühmte auf die Insel mitnehmen Frage, drei Sachen auf eine unbewohnte Insel, auf der du ganz alleine bist und du hast genug Essen und zu trinken, mitnehmen dürftest, welche drei Sachen nimmst du mit?
Was würde ich auf eine Insel mitnehmen? Das wäre so eine Frage, auf die man vorbereitet sein sollte, weil die irgendwie naheliegend ist, aber tatsächlich fällt mir jetzt nicht viel ein. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich Bücher mitnehmen, wenn ich sonst alles habe, weil was soll ich sonst tun auf einer Insel außer lesen? Nur in der Sonne sitzen ist auch langweilig. Würde man wahrscheinlich drei Bücher mitnehmen.
Verstehe. Wann hast du das letzte Mal auf einer Schreibmaschine getippt?
Boah, als Student.
Ja, das ist ja erst 3 Jahre her, oder?
Ja, das war damals, voriges Jahr. Und das ist wirklich lange, aber ich habe tatsächlich noch die Zeit erlebt, wo man als Student auf einer Schreibmaschine seine Seminararbeiten getippt hat. Aber ich glaube, das waren nur mal die ersten Semester und dann wurden die PTs eingerichtet.
Ich weiß von dir, dass du Hochschuldozent bist. Was genau lehrst du?
Ich habe ja eigentlich Mathematik studiert. Ich komme ja aus der Naturwissenschaft. Das war so meine Leidenschaft. Ist es heute übrigens noch. Und ich habe mir das immer so ein bisschen behalten, bin immer so mit einem Fuß da in dem Fachbereich drinnen geblieben. Und daher mache ich auch heute noch gerne Vorlesungen für Mathematik, nur für Anfänger. Einfach ein bisschen, um den Kontakt zu den jungen Menschen nicht zu verlieren und ein bisschen in der Mathematik drin zu bleiben. Darum unterrichte ich weiterhin ganz gern Mathe in der Uni.
So Leute, wenn ihr eine andere Frage hättet an jemanden, der Verlagsleiter ist und zum Thema Verlag und so weiter, dann schreibt mir das in die Kommentare rein. Eine Frage, die du wahrscheinlich reinschreiben würdest, ist, wie wird man Bestsellerautor? Das ist ja sicherlich eine sehr, sehr spezielle Frage, die hörst du ja nie wahrscheinlich.
Nein, also das hat mich tatsächlich noch nie jemand gefragt. Das ist ganz, ganz neu.
Ja.
Es ist die Eitelkeit, ja. Die verdammte Eitelkeit, die uns dazu nötigt, über sowas überhaupt nachzudenken. Ja, es gibt viele Autoren, die sich gar nicht darum kümmern, so wie es viele Musiker gibt, die einfach die Musik machen, die ihnen im Herzen ist und das spielen, ohne sich darum zu kümmern. Aber tatsächlich gibt es auch jede Menge Menschen, denen der Ruhm wichtig ist, die Applaus haben wollen. Und bei den Büchern ist es halt der Bestseller-Titel, der diesen Applaus wiedergibt. So, jetzt kann man sich die Frage auf jede Kulturform stellen, wie werde ich Superstar in der Musik, wie werde ich Filmstar, wie werde ich Star in der Buchbranche? Es ist immer dieselbe Frage, immer dieselbe Antwort. Ich brauche sehr viel Talent, ich brauche wahnsinnig viel Zeit, ich muss jahrzehntelang dranbleiben und mir diesen Ruf aufbauen und erarbeiten und dann werde ich es redlich schaffen. Was definitiv nicht funktioniert, um es auch negativ zu beantworten, ist irgendwo mal ein Buch schnell raushauen, völlig unbekannt sein und dann schlagartig über Nacht Bestsellerautor sein. Das kam schon mal vor in der Geschichte. Es gab auch Schauspieler, die schnapp mit einem Film berühmt wurden, aber das ist nicht die Regel. Also davon kann man nicht ausgehen. Es ist viel Arbeit.
Wenn es hart auf hart kommt, was ist für dich wichtiger, Loyalität oder Ehrlichkeit?
Ist beides eigentlich sehr wichtig. Eigentlich beides sehr wichtig. Würde mir jetzt fast nicht entscheiden wollen. Loyalität ist wahnsinnig wichtig, sonst würde Teamwork ja nicht funktionieren. Aber ohne Ehrlichkeit funktioniert es in Wahrheit auch nicht. Lass ich offen.
Gibt es ein Geräusch oder eine Musik oder irgendetwas, wo du dich sofort in deine Kindheit hineinversetzt fühlst und wo du denkst, ah ja, genau, da war ich, keine Ahnung, 6, 16, erster Kuss, whatever. Hast du irgendwas da in die Richtung?
Ja, klar. Über meine Kindheit war ich begeisterter Pink Floyd-Fan.
Oh ja, oh ja.
Ja, das wird ja heute noch gespielt ab und an und wenn ich das ja, wumm, bin ich sofort in meiner Kindheit wieder dran.
Wish you were here. Ja. Der Verlag heißt Goldeck Verlag, weil du morgens aufgewacht bist und dann kam jemand und hat dir den Zettel in die Hand gedrückt oder kam das anders?
Ja. War irgendwie so ein bisschen ein Zufall. Wir haben bei der Gründung haben wir lange überlegt, wie der Verlag jetzt heißen soll. Wir haben sehr viel Konkurrenzanalysen gemacht, haben Kreativagenturen beauftragt, Namen zu finden. Wir hatten tatsächlich so eine fette Mappe mit Konzeptvorschlägen zum Verlagsnamen, wie er heißen soll. Und das hat uns aber alles irgendwie nicht richtig angefixt. Also das ist von dem banalen W&M-Verlag bis hin zu irgendwas Neues, Jinglischen, New Book Publishers, bla bla bla. Alles irgendwie öde, hat uns furchtbar gelangweilt. Und dann sind wir mal beim Café gesessen und dann hat mein Bruder, war das, gesagt, du, warum, wir sitzen da im Café Goldeck in der Goldeckgasse und euer Verlag ist auch in der Goldeckgasse, warum nennt ihr nicht einfach Goldeck Verlag? Das wäre doch das Einfachste. Und das hat uns von Anfang an gefallen und damit wurde es Goldeck, ja.
Was würde dein Bruder sagen, ist deine beste Eigenschaft?
Hartnäckigkeit, glaube ich.
Was würde dein Bruder sagen, ist deine schlechteste Eigenschaft?
Hartnäckigkeit.
Okay. Was würdest du sagen, der Buchmarkt ist meines Wissens schon, und ich bin ja auch schon ein paar Minuten da unterwegs, schon tausendmal totgesagt. Wie geht's dem Buchmarkt?
Wunderbar. Dem Buchmarkt geht's wirklich wunderbar. Wir sind die konstanteste Branche, die es gibt von allen Branchen. Ich zeige das meinen Studierenden immer so gerne. Wir haben nach dem Krieg so irgendwie bei Null begonnen, da hatte keiner Geld und dann ist gestiegen das Interesse. Je mehr Geld die Leute hatten nach der Armut, nach dem Krieg, desto mehr haben sie Bücher gekauft und das ist aufgegangen bis ungefähr 1990 oder so, 85, 90. Und da ist der Peak und seitdem geht diese Kurve kerzengerade rüber. Und da ist keinerlei irgendwie Trend zu erkennen. Momentan geht es so ganz leicht ein bisschen nach unten, aber minimal auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben unsere 3 Milliarden und die sind konstant und daran ändert sich. Mal sind es ein bisschen mehr, mal sind es ein bisschen weniger, aber in Wahrheit ein wahnsinnig konstanter Markt.
Woran würde ich merken, dass ich bei Elmar Weichselbaumer zu Hause bin?
Bücher. Wahnsinnig viele Bücher. Überall Bücher.
Oh, da ist die nächste Frage ja total einfach. Wenn es ein Buch gibt, was du den Menschen empfehlen würdest, es zu lesen, also nicht dein Lieblingsbuch, also was würdest du sagen, hey, jeder Mensch sollte mal folgendes Buch gelesen haben?
Ja, aus heutiger Sicht, mich hat momentan sehr, sehr fasziniert das Buch von Hanno Sauer, Moral. Das fand ich eine wahnsinnig interessante Aufarbeitung, wie Moral entstanden ist. Und wir leben heute in einer Zeit, wo vor allem auf Social Media jeder jedem permanent Vorwürfe macht und jeder glaubt, er hat die moralische Deutungshoheit. Das würde ich den Menschen mal empfehlen, mal einfach die Hintergründe, wie Moral entstanden ist, nachzulesen.
Okay. Die nächste Frage bitte in einfach einer Zeit. Es geht nicht um was genau, sondern nur eine Zeit. Und zwar möchte ich von dir wissen, wann hast du das letzte Mal bewusst gelogen? Also du hast dir auch vorgenommen, du wusstest, als du was sagst, dass du lügst. Ist das Minuten her, Stunden, Tage, Wochen, Monate oder Jahre oder kannst dich gar nicht an eine Lüge erinnern?
Na, sowas. Ich glaube, jeder lügt, der sowas sagen würde. Vermutlich nur ein paar Minuten her. Mir fällt jetzt nichts Konkretes ein, aber es waren sicher irgendwelche Dinge wie, ja, die Frisur steht dir da total gut oder zieh doch öfter sowas an, das passt dir so. Und solche Dinge, da lügt man noch in einer Tour.
Was würdest du sagen, zu wie viel Prozent ist Wohlstand Glück und zu wie viel Prozent Arbeit?
Ach, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es hängt ein bisschen vom Einzelfall ab. Ja? Ich glaube, so ein erfolgreicher Unternehmer steckt wahnsinnig viel Arbeit rein. Ja? Und das schafft es zu 90%. Aber trotzdem gehen immer wieder Unternehmer pleite. Trotzdem, dass sie wahnsinnig viel arbeiten. Und ich glaube, diese 10%, die dann noch überbleiben, das ist dann das Glück. Dass da nicht plötzlich ein Konkurrent auftaucht oder dass irgendwas kaputt wird in der Fertigung, wie auch immer. Solche Dinge. Also 90% Arbeit, 10% Glück.
Gibt es eine Sache, die du in deinem Leben unbedingt noch erleben oder machen möchtest? Wenn ja, welche?
Boah, da habe ich eine ganz, ganz lange Liste. Meine Bucketlist ist 10 Kilometer lang. Es gibt ein paar Studien, die ich noch unbedingt machen will.
Ein paar Studien?
Ja, ich habe noch einiges vor. Aus Zeitmangel habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft, aber ich möchte noch einiges studieren.
Okay, also studieren, also du noch, keine Ahnung, Physik oder sowas. Und es geht nicht darum, dass du eine Studie machen möchtest zum Thema, keine Ahnung, Medizin, irgendwas.
Studieren. Studieren. Also ein paar Studienabschlüsse möchte ich einfach noch machen, das steht auf meiner Liste. Es gibt unendlich viele Länder, die ich noch bereisen möchte. Ich habe in meiner Lade gefühlt 1000 Buchkonzepte, halb angefangene, die ich irgendwann fertig schreiben muss. Das wartet noch auf mich. Ja, also es ist eine lange Liste.
Hallo, ganz, ganz kurze Unterbrechung. Herzlichen Dank, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das bedeutet mir unfassbar viel. Wusstest du darüber hinaus, dass etwa 95% aller Leute, die den Kanal konsumieren, nicht Abonnenten des Kanals sind? Und das ist deswegen für mich ein Thema, dich zu bitten, das zu werden, weil du mir damit hilfst, ohne dass es dich irgendwas kostet und eine große Mühe ist, noch mehr tolle Leute in dieses Interview zu bekommen, noch mehr tolle Leute in der Sowitsch interviewen zu dürfen und so noch mehr von deren Wissen, von deren Ideen und von deren Personality teilen zu dürfen. Das kommt dir zugute. Und deswegen bitte ich darum, magst du den Kanal abonnieren? Wäre mir sehr, sehr wichtig. Du würdest mir sehr helfen. Und damit natürlich auch meinen Gästen. Danke dir. Und gibt es etwas, was du gerne erleben oder machen möchtest? Wirklich im Sinne erleben oder machen? Also du hast ja eben schon gesagt, dass jetzt Skifahren nicht dazu gehört, obwohl du aus Tirol kommst. Hast ja schon gesagt. Aber irgendwas, was ein körperliches Machen ist, außer das Schreiben?
Körperlich, ja. Also was ich gern machen würde, ich fahre gern Motorrad. Was ich, wenn ich Zeit habe, mal gern machen würde, wäre so eine ganz große Tour irgendwo hin, ganzen Balkan, Osteuropa abfahren zum Beispiel. Oder es gibt so Afrika-Touren, dass man da mal so eine Runde dreht, ein paar Monate. So, das wäre schön.
Gibt es ein Geschenk, Weihnachten, Geburtstag oder sowas, was du subtil immer schon andeutest, aber noch nie geschenkt bekommen hast?
Tatsächlich schenken wir uns nicht.
Gar nicht.
Nein, wir feiern weder Weihnachten noch Geburtstage noch gar nichts und wir schenken uns einfach nichts. Das tun wir nicht. Wir sind da spontan, wenn wir was sehen, wo wir glauben, das gefällt dem anderen, dann kaufen wir das. Aber das ist nicht an einen Termin gebunden. Und tatsächlich vergesse ich auch meinen Geburtstag jedes Jahr, weil mir keiner was schenkt.
Dürfen Unternehmen politisch agieren?
Ja, wenn es dazu passt, schon. Ne? Dass ein Unternehmen, das einer politischen Partei zuarbeitet, ist in irgendeiner Form politisch tätig. Bei Goldeck haben wir es immer so gehalten, dass wir völlig wertefrei sind. Also wir mischen uns da überhaupt nicht ein. Wir publizieren auch aus fast allen Richtungen. Es gibt natürlich eine rote Linie, wo wir sagen, bei Goldeck, da gehen wir nicht drüber. Also Vertreter von bestimmten Parteien würden wir nicht als Autoren begrüßen. Aber sonst sind wir unabhängig.
Fallen dir ein, zwei Bücher ein aus deinem Verlagsprogramm, die du massiv unterschätzt hast, die danach richtig durch die Decke gegangen sind?
Ja, da gibt's einige. Wir Verlage, wir haben ja das große Problem, dass wir nicht wissen, welche Bücher aufgehen. Ja? Von 10 Büchern wissen wir, dass 9 nicht funktionieren und ein 10. hoffentlich aufgeht. Auch das ist ja nicht fix. Und wir wissen aber leider nicht, welches dieses eine ist, sonst würden wir die anderen 9 gar nicht machen. Ja,
klar.
Ja, das ist unser Problem. Ne? Und daher haben wir jede Menge Überraschungen in beide Richtungen. Ja. Wir haben Bücher, an die wir fix geglaubt haben, mit Stars und ganz toll, und dann hat es keiner gekauft. Und umgekehrt genauso. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal ein ganz, ganz tolles Buch, das haben wir, eigentlich wollten wir mit der Autorin ein anderes Buch machen, sie hat aber dann gesagt, na, sie muss noch den Konflikt mit ihren Eltern aufarbeiten. Daraus wurde dann das wunderbare Buch »Werden wir wie unsere Eltern«, was sicher nicht unsere Idee oder unser Konzept war, und wir haben das einfach gemacht und das ging dann wirklich durch die Decke. Es war ein riesiger Erfolg und wir haben das einfach so nicht eingeschätzt. Vielleicht wir zu unseren Eltern ein gutes Verhältnis hatten und wir total unterschätzt haben, wie viele Menschen Konflikte mit ihren Eltern hatten.
Das Buch, Leute, packe ich euch mit in die Shownotes, könnt ihr mal gucken, was da die... Es gibt das noch zu kaufen, nehme ich an, ne?
Klar.
Ja.
Gibt es
das auch. Sehr gut. Wenn du einem intelligenten Außerirdischen die Menschheit erklären möchtest, welchen Film gibst du ihm zu gucken?
Welchen Film gebe ich ihm zu gucken, ja. Also momentan, jetzt gerade mit der politischen Situation, würde ich Wag the Dog empfehlen, um einfach so ein bisschen an zu vermitteln, wie die Politik in unserer Welt vermutlich so überall so funktioniert. Das ist, glaube ich, ganz ein gutes Bild, vor allem der amerikanischen Politik. Vom Menschheitlichen her mit seinen ganzen Religionen fand ich das Leben des Brian ganz, ganz witzig. Vielleicht kriegt man da ein Bild, was wir Menschen Verrücktes so tun. Das, glaube ich, spiegelt uns ganz gut wieder.
Emma, möchtest du mir eine Frage stellen?
Ja, du, ich finde deinen Podcast, dein Video großartig. Warum? Wie kam es dazu?
Die Wahrheit ist leider schon wieder, Ben, gehen Grüße an dich raus. Es gibt einen Podcast, der heißt Unscripted, ungeskriptet in Deutschland, riesig, richtig gut, wo Leute 3,5 Stunden miteinander sprechen, ungeskriptet. Mhm. Das Ding ist so gut, das kann ich nicht nachmachen. Also ich habe mir überlegt, okay, was könntest du denn live tun? Und ich liebe es, Menschen Dinge zu fragen, die mich interessieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, lad doch Leute ein, die dich interessieren, die, wie man ja hier sieht, interessante Antworten geben, und deswegen gibt es diesen Kanal. Das ist die, persönliche Antwort, und die unternehmerische, betriebswirtschaftliche Antwort ist, wenn ich meinen Autoren, mit denen ich arbeite, Öffentlichkeit zur Verfügung stellen möchte über als PR-Agentur, ergibt es Sinn, wenn ich ein Netzwerk habe von Leuten, die auch ein Netzwerk haben. Das heißt, es geht auch um Netzwerkerweiterung. Aber das Erstere ist das viel, viel Entscheidendere.
Schön, schön. Ich finde das eine großartige Idee. Ich finde das toll. Ich genieße den Talk.
Dankeschön. Wann hast du zuletzt jemanden manipuliert und du wusstest, dass du es tust?
So im Kleinen passiert das regelmäßig. Also wenn wir haben am Vormittag immer unsere Showfixes und dann lässt man so fallen, bah, ich habe so Hunger, habt ihr auch so Hunger und so. Das ist dann so die kleine Manipulation. Kinder, es wäre Zeit, dann mal eine Pause zu machen. Das ist okay. Gehört, glaube ich, dazu.
Wer in, wahrscheinlich vielleicht sogar in diesen Jour Fixes, entscheidet am Ende, ob ein Buch verlegt wird, ob es gemacht wird oder nicht, und wie sieht so ein Entscheidungsprozess aus? Und diesmal ist ein bisschen mehr Zeit. Das ist sozusagen meine Joker-Frage, wo ich dann immer ein bisschen mehr Zeit gebe.
Ja, wie gesagt, es ist eine sehr schwierige Entscheidung, weil wir keine Glaskugel haben. Wir wissen also nicht, welches Buch es tatsächlich wird, und daher widmen wir sehr viel Zeit diesem Entscheidungsprozess. Ja. In unserem Verlag sind ungefähr die Hälfte der Bücher, konstruieren wir und suchen die Autoren dazu. Die andere Hälfte sind Manuskripteinsendungen, die zu uns.
Moment, lass mich kurz reinspringen, weil das wird, ihr habt in der Schublade Konzeptideen für Bücher und sucht dann die passenden Autoren. Ist richtig verstanden? Genau. Ah, okay, danke. Okay, gut.
Ja. Wir beobachten natürlich den Buchmarkt, wir sehen die Trends und dann kommen wir drauf, okay, ich erfinde jetzt irgendwas, Ernährung mit Chili angesagt, und dann überlegen wir, was machen wir da, ein Kochbuch für Chili-Gerichte, und dann suchen wir jemanden, der das schreiben kann und versuchen, das ein Buch daraus zu machen. Ja. Wir haben natürlich wahnsinnig viele Ideen und sehr, sehr viele Manuskripteinsendungen, die zu uns kommen. Und das versuchen wir halt in unseren regelmäßigen Programmmeetings dann ein bisschen einzudampfen und herauszufiltern, was könnte da für den Buchmarkt irgendwie relevant sein. Wir machen das als sehr offene Brainstormings, wo jeder aus jedem Fachbereich seine Meinung reinwerfen darf. Da hat dann jeder ganz andere. Also ich bin als Geschäftsführer sehr viel im Vertrieb tätig. Das heißt, von mir kommen sehr viele vertriebliche Argumente, wo ich versuche dann nachzuvollziehen, wie Buchhändler denken könnten, die das ja dann kaufen sollten als erste Kunden. Die Presseabteilung überlegt, kann man das vermarkten, und Social Media, man hat wieder andere Ideen. Und irgendwo kommen wir dann zum gemeinschaftlichen Bild und versuchen halt abzuschätzen, ob dieses Buch für irgendjemanden von Interesse ist. Ja. Und wenn wir zu diesem Schluss kommen, dann tun wir weiter. Ja. Also das Wichtige ist, unsere Aufgabe ist eigentlich eine Beratung, ob es für ein Manuskript genügend Leser gibt, dass sich eine Produktion auszahlt. Das ist unser Job. Ja. Ich mag diese Formulierung nicht, ein Verlag lehnt ab. Ja. Das bin ich ganz allergisch dagegen, weil wir lehnen nichts ab. Ja. Und vor allem ganz schlimm ist, wenn ich das auf Social Media lese, der Verlag hat mich abgelehnt. Wir lehnen noch viel weniger Menschen ab. Das tun wir doch nicht. Das ist grauenhaft. Macht kein Verlag. Aber was unser Job ist, einzuschätzen, gibt es genug Menschen, die dieses Buch lesen würden. Und das ist halt, ich habe vorhin die Zahlen genannt, bei 5 Millionen Manuskripteinsendungen ist es halt bei 4.930.000 Manuskripten nicht der Fall. Da gibt es zu wenig Menschen, die das lesen würden. Würden es die Menschen lesen, würden alle Verlage das sofort publizieren. Klar, ist ja Business. Würde man ja machen.
Oida, verstehe.
Ja. Und so versuchen wir halt unsere Meinung so ein bisschen einzudampfen. Da entsteht dann ein Portfolio an Buchkonzepten, wo wir dann schon relativ gut auch in der Produktpräsentation sind. Und dann beginnen wir unseren Radius zu erweitern. Wir versuchen dann Vertriebsteams ins Boot zu holen, die Einkäufer der Buchhandelsketten ins Boot zu holen, mit denen zu sprechen, sagen, schaut, da haben wir das und mit dem Auto und so weiter, funktioniert das und so. Dann kriegen wir wieder Feedback, manche Dinge fallen dann wieder raus. Weil die dann sagen, na, da habe ich gerade gesehen, das kommt von einem anderen Verlag schon raus mit einem wesentlich stärkeren Autor, das hat gar keinen Sinn, das braucht es nicht probieren, dann würde so eine Idee wieder rausfallen. Und das ist ein wirklich sehr, sehr langer Prozess. Und irgendwann einmal bleiben dann halt bei uns pro Programm 30 Bücher über, an die wir dann aber dafür zu 100% glauben und für die wir uns dann wirklich einsetzen.
Wenn ich dir eine Zeitmaschine schenken würde, würde es in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen?
Unbedingt in die Zukunft. Ja, wir schon in die Vergangenheit, das ist hinter uns.
Wohin würdest du reisen? Was möchtest du gerne sehen? Was möchtest du wissen? In welches Jahr? Wo treffen wir dich dann?
Ja, ich glaube, ich würde nicht sehr weit in die Zukunft fahren. Da hätte ich zu viel Angst. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Welt im Jahr 3000 noch steht. Da will ich jetzt nicht die Hand drauf legen. Aber sagen wir mal so 100 Jahre in die Zukunft, das wäre schon sehr spannend. Was es da für Tools gibt. Da ist Social Media dann in mein Ohr eingebaut oder irgend sowas.
Welcher Angst hast du dich zuletzt das letzte Mal bewusst gestellt?
Welche Angst? Wo hatte ich? Ja, ich bin am Wochenende bin ich mit dem Motorrad unterwegs gewesen und bin leider beim Motorradunfall vorbeigefahren. Mit seinen Kollegen leider. Ist verunglückt, aber ist, glaube ich, schon wieder am Weg der Besserung. Aber das ist schon etwas, das erschreckt dich dann, und dann fahren wir mal so die nächsten 100 Kilometer sehr auf der Bremse und erinnert sich wieder, wie gefährlich das auch sein kann. Das war schon mal gut dran.
Ist künstliche Intelligenz patentfähig oder urheberrechtsgeeignet?
So wie es derzeit betrieben wird, sicher nicht. Weil sich diese großen Konzerne einfach alles runterklauen, ohne die geringste Scham, und alles verwenden, wozu sie lustig sind. Ja. Also momentan spielt das Urheberrecht bei dieser Frage überhaupt keine Rolle. Es kümmert sich keiner drum. Sollte natürlich sein, aber ich glaube nicht, dass wir diese Entwicklung aufhalten können.
Stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, für 7 Tage im gesamten Dachraum alle Plakatwände, die es gibt, mit einem Satz zu beschriften. Was würden die Menschen in den 3 Ländern die nächsten 7 Tage auf den Plakatwänden lesen?
Das ist eine sehr raffinierte Frage. Ich glaube, ich würde draufschreiben, keine Angst, es wird alles gut. Mir kommt vor, die Menschen sind heute, haben sehr viel Ängste vor der Zukunft. Das hat mit Kriegen zu tun, das hat mit Trump zu tun, das hat mit der Pandemie zu tun. Ich glaube, die Menschen suchen ein bisschen Hoffnung. Ich würde sowas draufschreiben.
Stell dir vor, jemand würde dir so einen richtig großen Vorschlaghammer in die Hand drücken und sagen, du darfst jetzt irgendwas so richtig kaputt hauen. Worauf hast du am meisten Bock?
Um Gottes Willen. Ja, bin nicht so der destruktive Typ, aber ja. Ja, gegenüber von unserem Verlag haben sie einen ganz grauenhaften Neubau hingestellt. Das war so ein wunderschönes altes Biedermeier-Palais. Und das hat irgendein Immobilienspekulant abgerissen, das ewig schaut und hat seinen grauenhaften Neubau hingestellt. Ich glaube, an dem würde ich mich auch tun.
Welches Kompliment würdest du gerne häufiger hören?
Boah, ich bin leider nicht sehr eitel. Ich kriege genug Komplimente. Also, fällt mir jetzt gar nichts ein. Ich bin zufrieden.
Wenn du auf deine BWA guckst, auf was guckst du besonders? Gibt es irgendeine Position, wo du wirklich immer besonders drauf achtest? Irgendein Budgetposten im Unternehmen, wo du sagst, da müsst ihr wirklich hingucken, lieber Unternehmer?
Was sehr schnell ausufert, sind natürlich immer die ganzen Werbebudgets. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass man sich natürlich was vornimmt an Budgetposten, und dann gibt es aber immer jede Menge Sonderangebote und Aktionen, wo man dann was zuschlagen muss. Es gibt auch Dinge, die man noch gar nicht wissen konnte, bevor dem Budget. Also das wäre so der Punkt, auf das ich ganz besonders achten würde.
Ressourcen, Geld, Zeit spielt keine Rolle. Du darfst dir übrigens auch nicht tot oder lebendig. Du kannst dir das Abendessen mit einem Menschen aussuchen. Wen würdest du einladen? Mit wem möchtest du gerne zu Abend essen?
Mit einem Menschen, den ich natürlich sonst nicht treffen würde. Ja.
Wie du möchtest. Du kannst es jetzt auch richtig gut machen für deine Frau. Dann würde ich ihr das mit einer Schleife zuspielen, wenn du möchtest.
Ja, tatsächlich gehen meine Frau und ich wahnsinnig gern essen. Und nach über 30 Jahren, wo wir zusammen sind, haben wir immer noch was zu reden. Also wir haben sehr viel Spaß miteinander. Bei meiner Frau habe ich die Garantie, dass es ein schöner Abend wird. Das wäre mal eine Wahl. Und wenn es sonst irgendjemand sein soll, an dem man sonst nicht kommt, wer wäre denn eine große, also ich könnte mir vorstellen, dass ich sehr gerne mit Harari mal abendessen würde, ein sehr intelligenter Mensch. Mit dem würde ich mich gerne mal austauschen, was da seine wirklichen Gedanken sind.
Elmar, Hunde oder Katzen?
Hund, eindeutig. Da unter mir liegt einer.
Wenn du denkst, halbe Stunde ist vorbei, was hat denn der da für bescheuerte Fragen gestellt? Lass mich das bitte in den Kommentaren wissen, was ich hätte besser fragen sollen. Dann lade ich den Elmar einfach nochmal ein nächstes Jahr und dann machen wir das nochmal. Halbe Stunde ist um. Elmar, herzlichen Dank, dass du da warst. Ich habe jetzt noch 27 Sekunden, um zu sagen, dass ich mich bei dir bedanke fürs Gucken, Abo dalassen und den ganzen Kram. Du findest in den Shownotes alle Informationen zum Goldeck Verlag, zu dem Film und so weiter. Und wie immer hat mein Gast die letzten 45 Sekunden. Das bedeutet, ich bin hier raus. Elmar, schön, dass du da warst. Du hast jetzt 45 Sekunden Zeit, was immer du möchtest. Schweigen, tanzen, weglaufen, whatever. Ich bin hier raus. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, Markus. Tanzen werde ich nicht. Das mutigt der Menschheit nicht zu. Vielen Dank euch allen fürs Zusehen. Ich fand es großartig, Markus. Es gibt keine negative Kritik von mir, dass das spitze gemacht war. Ein super Gespräch, fand ich sehr inspirierend. An alle Menschen da draußen kann ich nur die Botschaft richten. Lest mehr Bücher. Bücher sind das Wunderbarste, was es gibt. Taucht ein in die verschiedensten Welten. Jetzt kommen gerade unsere beiden Programme raus vom Neber Verlag und Goldig Verlag mit den neuen Herbstbüchern. Da sind wieder fantastische Dinge drin. Muss aber nicht goldig sein. Hauptsache, ihr lest Bücher. Das ist das Wichtigste. Das war's von meiner Seite. Danke, dass ihr dabei wart. Alles Liebe.